Himmel und Erde, der Podcast der Kirche Lindenwiese. Geistlich wachsen, heute und morgen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute mit dem Thema Himmel heute hier. Ich bin dabei, Keanu.
Ich bin auch dabei, Thomas, Pastor der Kirche Lindenwiese.
Ich bin auch dabei, Jana.
Und ich bin sowas von dabei, Marlin, Pastor der Lindenwiese. Genau, das Thema Himmel heute hier ist mein Herzensthema. Hier geht es eigentlich um den Wert, der in dieser Reihe das Best Kept Secret ist. Also das, was nicht ganz offensichtlich liegt und vielleicht historisch auch gar nicht so im Fokus war. Es geht um den apostolischen Wert, nämlich in dieser Welt was zu verändern, sich auszubreiten, Dinge zu machen. Es geht um das Reich Gottes, Jesus Botschaft, die er verkündet hat und die heutzutage manchmal vorkommt, aber auch noch häufig nicht ganz so entwickelt ist, noch missverstanden ist, nicht jeder kann damit was anfangen. So, und deswegen ist da mega Potenzial und wird uns alle umhauen. Deswegen ist diese Podcast-Folge die beste ever in der Geschichte von Podcasts.
Ja, die Messlatte hast du jetzt ein bisschen hochgesetzt, aber gar kein Druck, ne?
Kein Druck, genau.
Himmel verstehe ich, aber heute hier, warum heute hier? Hat der Ort irgendwas zu sagen?
Mhm. Genau. Also, Reich Gottes, Jesus kam, Markus 1 heißt es, Jesus kam, verkündigte die gute Botschaft vom Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes. Und es hat ein bisschen damit zu tun, dass in der Reformation und seit Luther und so weiter man Evangelium häufig mit persönlicher Seligkeit gleichgesetzt hat. Das heißt, meine Sünden sind vergeben und irgendwann darf ich zu Gott anstatt in die Hölle. Ja? Also quasi, so es war ein guter Deal versus ein schlechter Deal. Also das war quasi das Argument. Das heißt, wir haben Leuten manchmal ein schlechtes Gewissen eingeredet oder sie daran erinnert, dass sie sündig sind oder wie auch immer und haben ihnen dann durch Gnade den Ausweg gezeigt. Aber der Fokus war jeweils aufs Jenseits. Also wenn du stirbst, dann passiert irgendwann was Gutes. Und ich glaube, dass es nach wie vor war. Also nicht falsch so. Nur, es ist eine Individualsicht, also ich und Gott. Und es ist eine Sicht auf die Ewigkeit hin. Wenn Jesus kam und sagte eigentlich, das Reich Gottes ist angebrochen, das ist die gute Botschaft. Also es ist nicht nur die persönliche Erlösung oder eine Ewigkeitsperspektive, sondern eine Veränderung im Hier und Jetzt. Als er am Kreuz hang, hat er bekannterweise gesagt, es ist vollbracht. Also nicht nur, dass der Weg zu Gott jetzt frei ist, sondern irgendwas ist in diese Welt gekommen, was alle Dinge anders macht. Das Reich Gottes ist angebrochen. Und zwar in dieser Dimension. Also nicht nur eine Dimension im Wolkenkuckucksheim, irgendwie eine neue Galaxie, die dann aufgeht, wo wir dann mal auf goldenen Straßen irgendwie tanzen werden, sondern im Hier und Jetzt, in Überlingen, am Bodensee. So. Es hat sich was verändert. Und der Himmel kommt hierher. Also nicht wir gehen dahin, sondern es kommt zu uns. Am Ende der Bibel, Offenbarung 21, das neue Jerusalem kommt und Gott wohnt bei den Menschen. Also nicht wir gehen in andere Galaxien oder Dimensionen, sondern es passiert hier etwas. Das ist eine Erneuerung und die hat eben in Jesus schon angefangen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es im Himmel auch einen Bodensee geben wird. Also das Ding hier wird nicht abgeschafft. Das ist nicht so ein Beta-Projekt hier, wo wir halt durchleiden müssen und dann gibt es irgendwie was ganz Schönes, anderes, sondern die Dinge werden erneuert. So, das ist Gott-Style. Gott-Style ist, dass er nicht aufgibt, sondern dass er Dinge erneuert. Er hat Adam und Eva nicht sofort umgebracht, als sie irgendwie diese Frucht gegessen haben. Er hat Noah, also die Welt, quasi mit der Sinnflut heimgesucht hat er die Menschheit nicht gesagt, okay, war euer Versuch, jetzt mache ich was Neues so. Ich schaffe mir jetzt irgendwie Liebesroboter, mit denen ich umgehe, sondern er hat die Menschen gelassen, wie sie sind. Und er kommt in diese Welt, um sie von innen heraus zu erneuern. Und das ist quasi die Hier-Dimension von diesem Aspekt, den viele Leute nicht so ganz auf dem Radar haben. So, ich meine, säkuläre Menschen denken sowieso, das ganze Gottzeug ist irgendwie ein bisschen wir und brauchen wir nicht. Und religiöse Menschen haben sich damit ein bisschen arrangiert und gesagt, okay, dann halt nicht hier, aber so Seele und Jenseits und so weiter. Und die Botschaft ist eigentlich, Körper und Diesseits macht auch einen Unterschied.
Körper und was?
Diesseits, also nicht Jenseits, also nicht nur das Leben nach dem Tod, sondern auch das Leben im Hier und Jetzt ist der Ort, wo Gott schon wirkt. Also Gott ist nicht nur ein Gott, der irgendwann kommt, am Ende des Regenbogens, dass dann irgendwie was Gutes passiert, sondern er bricht hinein in unsere Zeit und wirkt schon hier um uns herum, in uns. und ist schon dabei, die Welt zu erneuern. Also dieses, dass die Welt neu gemacht wird, dass der Himmel kommt, ist nicht nur irgendwann, wenn dann Jesus wiederkommt oder der Tag des Herrn passiert, sondern es hat vor 2000 Jahren angefangen und wir leben schon in dieser Erneuerung drin. Aber halt noch nicht vollständig, so ein bisschen im Übergang, so, ne? Punktuell und hier und da schmeckend, gleichzeitig noch sehnsüchtig, aber es passiert schon in unserer Welt. Deswegen Himmel, heute, also nicht irgendwann, sondern an diesem Tag und hier, also da, wo wir sind, da, wo was passiert.
Und wie können wir das Reich Gottes, also den Himmel hier auf Erden, weiter bauen? Wie können wir uns daran beteiligen, dass es hier auch wirklich so ist, wie Gott sich das vorstellt?
Also ich sag mal, im Bild was. In der Offenbarung heißt, was Marlin ja gesagt hat, Gott kommt, nicht wir gehen dorthin, sondern er kommt. Und dort heißt, wenn Gott kommt, wird er alle Tränen trocknen. Es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei. Gott selber wird alle Tränen trocknen. All die Tränen, die geweint worden sind jetzt. Und das Trocknen der Tränen hat jetzt schon begonnen. Gott trocknet jetzt schon die Tränen, weil er heute schon hier ist. Das ist ganz unterschiedlich. Direkt, manchmal erreicht er Menschen direkt, manchmal durch seine Mitmenschen, also durch die Menschen, die mit Gott leben, beginnt er hier jetzt schon das Heil zu verwirklichen. Am Bild vom Trocknen der Tränen. Wir stöhnen und seufzen, aber gleichzeitig erfahren wir den tiefen Trost Gottes, entweder direkt durch Gottes Handeln, aber in der Regel durch Menschen, die mit ihm leben. Wir verkörpern quasi die neue Zeit, jetzt schon. Und das hat mit solchen kleinen Dingen zu tun, wie das Trocknen der Tränen ist nichts Kleines. Wenn ich jemanden tröste, selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Ihr seid gesegnet, wenn ihr daran festhaltet, dass Gott selbst einmal alle eure Tränen trocknen wird. Das wird kommen und hat schon begonnen. Und das Faszinierende daran ist, dass ein Stück Himmel auf die Erde kommt durch uns, wenn wir jetzt konsequent mit Gott leben und anderen Menschen begegnen. Bringen wir etwas von dieser neuen Zeit. Die größeren Dinge sind zum Beispiel Krankenheilung. Es wird kein Tod mehr sein. Totenauferweckungen, dass man durch Gebet Tote auferstehen, Krankenheilung, es wird kein Leid, kein Schmerz mehr sein, kein Krieg, es wird alles vorbei sein und das hat jetzt schon begonnen. Deshalb sind wir auch Pazifisten gegen den Krieg, denn in Zukunft wird kein Krieg mehr sein. Deshalb wollen wir den tiefen Frieden Gottes jetzt schon auf die Erde bringen und können Krieg, wo man einander tötet und umbringt, nicht für gut heißen. So, wir holen quasi die Zukunft, das, was mal sein wird, wenigstens zeichenhaft in diese Welt. Gott ist ein Gott des Lebens und nicht der Krankheit. Also beten wir für Kranke, dass sie gesund werden. Wir vergeben, denn Gott wird uns dann vollendet vergeben und das leben wir alles jetzt schon. Wir leben seine Freundlichkeit jetzt schon, aber gebrochen, zeichenhaft. Gibt den schönen Begriff in der Theologie, wir leben ihm schon und noch nicht. Das Reich Gottes ist angebrochen, schon angebrochen, aber noch nicht vollendet. Und es bleibt eine Spannung. Wir brauchen die große Vision der Zukunft, dass wir sagen, und das leben wir jetzt zeichenhaft. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott einmal alle meine Tränen trocknen wird und ich habe einiges geweint, dann kann ich gar nicht anders, als bei dir zu beginnen, dich zu trösten, wenn du mal weinst. Ich kann gar nicht anders, denn ich bin von dieser Zukunftsvision so erfasst und von dem, was Gott schon getan hat und vollenden wird. Und wenn ich Schmerz erlebt habe, wie Menschen sterben, und erahne, irgendwann wird das nicht mehr sein, bete ich jetzt schon um Heilung. Als Zeichen der kommenden Zeit. Und die Wunder in den Evangelien sind Zeichen einer neuen Zeit. Die sind nicht primär nur passiert, damit man sagt, naja, ist schön, ist jemand geheilt worden. Sondern das ist ein Zeichen für das, Jesus sagt, Johannes sagt, ihr habt immer noch nicht verstanden, um was es geht. Das sind Zeichen, Semeion, Zeichen von dem, was einmal sein wird, dass ihr jetzt schon einen Geschmack bekommt. Wenn Jesus jetzt schon krank geheilt, Tote auferweckt, wird es, wenn er wiederkommt, vollendet so sein. Das sind die Zeichen der kommenden Zeit. Und die brauchen wir, diese große Vision. Oder Marlene?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es gibt tausend Wege, Gottesreich zu leben. Ich mag so den Ausdruck Gottesreich bauen, finde ich manchmal zu schematisch. So. Ich finde, es ist viel was Organisches. Also bauen wirkt so stabil und unverrückbar. Ne? Also ich glaube, es ist eher, sich darauf einzulassen, mit der Idee, dass Gott auch schon in der Welt am Wirken ist. Also quasi du machst mit, bei was das schon passiert. Ist gar nicht, dass du was wohin bringst oder was irgendwie startest, sondern Gott läuft schon durch Überlingen und ist in Haushalten irgendwie unterwegs, an Leuten dran und so weiter. Und der Schlüssel ist eigentlich, da mitzumachen. Das hört sich jetzt manchmal ein bisschen kompliziert an, wie genau geht das oder so. Aber das ist quasi die Einladung, mit dem Heiligen Geist zu leben, mit offenen Augen unterwegs zu sein und so weiter und dann das eine oder andere tun, manchmal praktische Barmherzigkeit und irgendwie Güte zu zeigen, manchmal aber auch vielleicht übernatürlich was zu tun und mit dabei zu sein. Aber im Römer heißt es, das Reich Gottes ist Treue, Friede und Freude im Heiligen Geist. Also da, wo diese Dinge vorkommen, da ist es eher wahrscheinlich, dass auch das Reich Gottes da ist und dass Gott Gottes Erneuerung in diese Welt bringt. Aber ich würde auch sagen, viele Jobs sind so, ne? Kinder erziehen, gute Verwaltung zu haben an einem Ort, Nahrungsmittel zur Verfügung stellen, das sind alles quasi Schöpfungsmomente, wo auch Reich Gottes da ist und sichtbar wird und Teil dieser Neuschöpfung ist. Die Werke des Teufels zu zerbrechen, ne? Also sei es einzelne Menschen, die mit irgendwas kämpfen oder auch systematisch, wenn böse Dinge in der Welt passieren, sich mit Flüchtlingen auseinanderzusetzen und ihnen Heimat zu bieten, Barmherzigkeit zu zeigen und all diese Dinge. Also viele Dinge. Ich würde vorschlagen, wenn man unerfahren ist da drin, dann ist der beste Weg, den Armen zu dienen. So, das ist der beste Weg, um quasi relativ nah an Reich Gottes Aktivität zu sein.
Aber hattest du auch schon solche Momente, wo du sagst, ja, das war so ein Himmel auf Erden Moment, wo du das so deutlich wie gespürt hast, so, wo du im Moment daran denken musstest irgendwie?
Ja, also ich habe im letzten Jahr habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe ja diese Römer-Story schon erzählt, wie der Heilige Geist wichtig ist, und ich hatte so diese, für mich die Formulierung entwickelt, God-Flow. Ja, also Flow ist ja so, in der Psychologie kennt man Flow, wenn du so einen Moment hast, wo du voll verschmelzt in deinem Tun, wenn du was Geiles tust und irgendwie das Gefühl hast, ja, jetzt verschmelzt die Zeit. Ich habe festgestellt, dass bei mir erstaunlich oft ich das Gefühl habe, dass ein Gott dabei ist. Und manchmal sind das säkuläre Momente, also wo ich einfach was natürlich tue, daheim irgendwie oder mit Leuten. Manchmal sind es explizit geistliche Momente in der Anbetung, wenn man mit jemand redet oder so, dass man so einen Moment hat, hey, da ist was Besonderes dran. Ich kann das für mich interpretieren. Ich habe so eine Gebetsform, die ich über die Jahre gemacht habe, die habe ich von den Jesuiten mir abgeschaut. Das nennt sich das Examen, was erstmal ein total fieser Name ist für eine Gebetsform. Aber das ist quasi am Tagesende, dass man drei Schritte tut. Und die drei Schritte sind erstens, dass du zurückschaust auf den Tag und dich fragst, wo war heute Segen? Wo habe ich irgendwie Güte gespürt? Wo habe ich gespürt, dass was irgendwie cool ist? So. Ja, und manchmal ist es beim Essen so, oh, das war schön. Manchmal denkst du nach über ein Gespräch, hey, das war echt cool, so, da war was Besonderes und so weiter. Das Zweite ist, wo ist Unfrieden? Ne, lädst du Gott ein. Und das Dritte ist, was sagt Gott mir für die nächste Zeit? Und das so ein bisschen ausrichten drauf. Aber durch diese Gebetsform, vor allem das Rückschauen, wo ist Gott am Wirken, habe ich festgestellt, er ist echt oft am Wirken so. Es ist eigentlich meine Aufgabe, hinzuschauen und es wahrzunehmen. Ja? Die Jesaja-Stelle, die Thomas gesagt hat, sieh, es passiert Neues, siehst du es denn nicht, schaust du denn nicht hin? So, ist fast so, dass Gott dauernd am Wirken ist und wir es einfach nur wahrnehmen müssen. Also wir müssen unsere Sinne so ein bisschen trainieren und das wahrnehmen. Jetzt konkrete Sachen sind tausend kleine Sachen, da müsste man immer eine Geschichte drum erzählen, um das zu erklären. Und ich glaube eigentlich, wir müssen aufhören, nur über spektakuläre Dinge nachzudenken, sondern über die alltäglichen, so im 1:1, in den Begegnungen, da passiert Gott voll oft. Eine kleine Story, die ich erzählen kann, ist, meine Tochter hat es mal gemacht. dass sie hat große Empathie und so eine natürliche prophetische Gabe. Ne? Also sie spürt manchmal, wie es anderen Leuten geht oder hat dann manchmal auch so einen Gedanke für sie. Und sie war dann am DM einkaufen so. DM ist nicht so mein Laden, aber sie geht da oft hin. Und dann war sie in der Schlange gestanden, hat irgendwie ihr Zeug da abziehen lassen und bezahlen. Und beim Bezahlen hat sie die Frau angeschaut und hat gesagt, mir gefallen ihre Haare voll schön, wie die sind. Und die Frau war zutiefst berührt so. Also irgendwie, ich weiß nicht, wenn man so im Laden arbeitet an der Kasse, ob man so oft wahrgenommen wird oder ob in Deutschland man oft Kompliment bekommt für irgendwas so. Und das war so ein Ausdruck, so ein Power-Moment. Und ich glaube, das war ein bisschen ein Segen oder ein Geschmack vom Himmel, den die Frau da gespürt hat. So. Ändert das jetzt die Menschheitsgeschichte? Nee. Also es ist halt ein kleiner Moment, aber ich denke, es sind 1000 kleine Momente so. Und ich glaube, Jesus weist uns auch darauf hin, dass wir aufpassen müssen, dass wir das Reich Gottes nicht verpassen. So. Nicht sagen da oder irgendwann oder so, sondern vor uns, vor unseren Füßen, in unserer Nachbarschaft passieren Dinge. So.
Ich glaube, dass fast schon egal ist, wo ich bin, welchen Beruf ich ausübe, auf welcher Schule ich bin. Wir fragen immer Gott, wo soll ich hin und wen soll ich heiraten und welchen Beruf ausüben. Manchmal habe ich den Eindruck, Gott sagt, es ist mir sowas von egal, aber dort, wo du bist, leb, wir sind wieder bei der Bergpredigt, leb Bergpredigt. Und dann bekommt Gott Einfluss. Wenn ich in meinem kleinen Dorf, wo ich lebe, Zentrum der Macht, Gott liebt das Unscheinbare, wenn ich dort bin und mit Gott lebe, geschieht ein Stück Reich Gottes, weil Gott mehr Einfluss bekommt, weil ich für Vergebung sorge, Versöhnung anstrebe, Freundlichkeit anstrebe, wenn ich den Nachbarn begegne. Dort geschieht ein Stück Reich Gottes. Gott wird greifbar für die Menschen durch mein Verhalten dort. Oder ich habe mal, einer ist frisch dazugezogen und er hat mir seine Not kurz erzählt und er hat gesagt, er muss ins Krankenhaus, er hat eine schwere Herz-OP vor sich. Und dann schießt mir der Gedanke in den Kopf, bet für ihn. Und ich denke, nein, das kann ich nicht bringen. Jetzt, ich kenne den Mensch noch nichts, erste Gespräch und ich komme gleich als Oberfrommer daher und dann sage ich zu ihm, war noch per se, Sie wissen, dass ich Pastor bin, ich würde gern für Sie beten. Und er sagt zu mir, jawohl, machen Sie das. Sie dürfen gern für mich beten. Dann sage ich, jetzt. Und er sagt, wie jetzt? Und ich sage, jetzt hier auf der Straße in Eirach. Und er sagt, wie? Jetzt hier beten? Ich sage, ja, jetzt hier beten. Und ich habe für ihn gebetet. Und dann ging er ins Krankenhaus. Und 4 Wochen später habe ich ihn wieder getroffen. Und dann sagt er zu mir, die OP war schwierig. Und ich war tot und wurde wiederbelebt und ich frage mich heute, ob ihr Gebet das bewirkt hat, dass ich es überlebt habe und jetzt doch gut geworden ist. Das war jetzt eher kräftig, aber sonst an meinem Ort, und da ist es egal, ob ich in Owingen lebe oder Bilafingen oder Salem oder in Nenzingen, dort die Freundlichkeit Gottes leben und die Klarheit und Wahrheit, dann bekommt Gott mehr Einfluss in unserer Gesellschaft durch mich. Das finde ich einen schönen Gedanke. Könnte man auch bezeichnen als geschieht Reich Gottes. Aber es hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun. Ich habe jetzt, beginnt wieder der Alpha-Kurs und ich habe gebeten und habe gesagt, Herr, ich hätte gern einen Menschen des Friedens. Zeig mir den, es sind Menschen, bei denen Gott am Werk ist und den ich einladen könnte. Und es wird dann manchmal so ein Krampf und jetzt muss ich schauen. Und irgendwann habe ich gesagt, Herr, irgendwie ergibt sich's nicht, ich lass los. Und dann schreibt mir ein Mensch, er wird sich gern mit mir treffen, um über den Glauben zu reden. Ich gedacht, ich spinne. Natürlich bin ich hin und habe ihn eingeladen zum Alpha-Kurs, sehen wir mal, ob er kommt. Da war jemand, der war vorbereitet, Gott ist am Werk, was Marlin gesagt hat, wir bauen Reich Gottes, ist so eine Sache, sondern eher sagen, wir schauen, wo Gott am Werk ist. Und da steigen wir mit ein. Und das enthebt uns aber nicht der, ich sag's mal, Verpflichtung, konsequent mit Gott dort zu leben, damit Gott mehr wird, Gott mehr Einfluss bekommt in deiner Schule. Das, was du erzählt hast mit den coolen Typen aus Syrien und so. Dort bekommt Gott Einfluss und wird Reich Gottes gebaut, weil du die Chance nutzt, Gottes Gedanken reinzubringen. muss man nicht mal Gott als Wort in den Mund nehmen, sondern einfach seine Freundlichkeit leben oder den Armen helfen, wie auch immer. Und so breitet sich das Reich Gottes aus. Gott bekommt Einfluss durch uns.
Ja, genau. Durch Taten und durch unser Sein. So, ne? Also wir sind im Römischen Reich, war so, die Römer haben ja quasi immer wieder Länder dazu gewonnen oder sich erkämpft oder so oder besetzt. Und wenn die besetzt haben, dann haben sie quasi ein Zeichen des Kaisers irgendwie da, ne, Bildnis, und vor allem sie haben Geld eingeführt, und auf jedem Geldstück war irgendwie das Bildnis des Kaisers abgebildet als Zeichen, die gehören da dazu. Ja. Und das ist eigentlich eine Metapher oder ein Bild, was Paulus im Neuen Testament macht, wenn er sagt, wir sind das Ebenbild Gottes oder wir sind gesandt an verschiedene Orte. Quasi du und ich, wir sind wie diese Geldstücke, die Welt daran erinnern, dass sie zu Gott gehören. Ja. Also wenn du in die Schule gehst, dann bist du ein kleines Goldstück und trägst Gottes Ebenbild mit dir. Trägst Gottes Ebenbild mit dir und erinnerst die ganze Welt dazu, dass sie quasi im Territorium von Gott sind. Und Gottes Herrschaft ist schon da, sie ist schon absolut. Jesus sagt, alle Macht im Himmel und auf Erden ist mir gegeben. So 100%. Also es ist nicht ein Praktikantengott, es ist nicht ein Gott auf Bewährung oder der sich durchkämpfen muss, bis er irgendwann mal an den Schalter kommt, sondern alle Macht ist ihm gegeben. So, er ist absoluter Chef in diesem, nicht nur Himmel, sondern auch auf Erden. Und wir sind das Bodenpersonal davon. Wir sind die das quasi verkörpern und ausdrücken durch das, wie wir sind. Ab und zu auch durch das, was wir tun. Aber auch einfach durch unsere Gegenwart und dass wir Gott durch uns durchleuchten lassen. Und auch als Gemeinde quasi, dass wir verkörpern als Teamsport eine Art zu sein in dieser Welt, die einfach anders ist als alle anderen. Deswegen diese positive Rebellionsnummer. So, wir dürfen nicht dem Mainstream folgen, wir sind Nonkonformisten. So. Wir haben einen eigenen Takt, einen eigenen Beat, den wir folgen. Wir tanzen nicht nach dem Lied von allen anderen, nach Kapitalismus oder Influencertum oder sonst was, sondern wir gehen nach dem Beat von Agape und Selbsthingabe und so. Das ist unser Lied. Und da können wir auch gemeinsam Dinge verkörpern. Und ich glaube, meine Leidenschaft mit diesem Wert ist, das hatten die Täufer und viele Teile der Kirche nicht auf dem Radar, dass wir quasi gesandt sind für die Welt, so dass wir eine Ansage sind für unser Umfeld, dass durch uns was anbricht. Und ich denke, die meisten Christen, wenn sie über christliche Aktivitäten nachdenken, dann denken sie an irgendwelche Sonntagmorgens Kirchengebäude-Nummern oder Mittwochabends beim Tee rumsitzen und sich über Jesus unterhalten Nummern. Wenn eigentlich 99% passiert außerhalb von heiligen Hallen, so außerhalb von expliziten religiösen Programmen. Die Wunder und die Reden, die Jesus gehalten hat, die waren fast alle nicht in einem Tempel. Ich glaube, es gab nur eine Sprache, die er im Tempel gehalten hat, und da hat er die Leute rausgetrieben. So, ne? Also das lief nicht so, das war kein Beispiel. Alle Wunder waren an Gassen, an Straßen, da, wo die Leute sind. Und das muss unser Kopfkino sein für das, wenn wir sagen, wir machen Jesus-Action, dann heißt das eben nicht in religiösen Settings, sondern da, wo die Leute sind. Da ist Gott unterwegs und da wollen wir ihn treffen.
Christian Schwarz redet vom 90-10-Prinzip. Und er sagt, 90% unserer Zeit verbringen wir in der Welt, in unserem Arbeitsplatz, Schule, in unserem Wohnort, und nur 10% im christlichen Umfeld. Und dann sagt er, die 10%, die wir dort verbringen, die sollen uns zurüsten, Reich Gottes und Gottes Gedanken dort zu leben, wo wir sind. Das ist also ein Ort der Zurüstung und auch des Seins. Unser Slogan, Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Gemeinde ein und leben sie im Alltag. Es zielt alles in diese Richtung. Wir erleben und leben die Freundlichkeit Gottes miteinander, und die inspiriert uns so, dass wir nicht mehr anders können, als sie auch im Alltag zu leben. Aber es sind 90-10. Die meiste Zeit verbringen wir in dieser Welt und können Gottes Freundlichkeit extrem gut in diese Welt spiegeln.
Mir stellt sich da eine Frage, und zwar in der Welt, also nicht in dem nicht in dem christlichen Setting, sage ich jetzt mal. Wir verkörpern ja so das Reich Gottes. Und es gibt ja aber auch andere Leute, die halt ein anderes Reich verkörpern. Mhm. Also sagen wir mal, es gibt auch Satanisten, es gibt Buddhisten.
Materialisten, das sind die meisten.
Individualisten.
Wie setzen wir uns mit unserer Meinung gegenüber den anderen durch? Weil es gibt ja so viele Königreicher, die dann wie gegeneinander kämpfen. Also.
Was meinst du mit durchsetzen? Also wie gewinnen wir?
Ja, schon. Also ich meine jetzt nicht, dass wir die irgendwie so schlagen sollen oder so, aber halt.
Ich würde sagen, Jesus-Style, Hingabe und auch loslassen. Ich glaube, also guter Punkt. Ich glaube, vieles von dem, wenn wir uns in diese Settings begeben, ist Konfrontationskurs so. Ne? Also deswegen brauchen wir Verständnis für geistliche Dynamiken, auch für geistlichen Schutz und diese Dinge. Also es gibt schon ab und zu ein paar auf die Hörner so, wenn man so lebt. Man ist auf Konfrontationskurs auf die eine Art und Weise. Die Konfrontation sollte nicht auf unserer Dummheit basieren, also dass wir provokant sind oder irgendwie eingefahren, sondern immer demütig, unschuldig und diese Dinge. Aber es geht schon, gibt schon ab und zu Krawall und das ist Teil des Weges. Und ab und zu gibt es auch Leiden, das ist auch Teil des Weges. Also wenn Paulus sagt, ich erachte alles als nichts und folge ihm nach, und mit der Hoffnung der Auferstehung, um zu teilen in seinen Leiden. So. Wir folgen dem Weg Jesu und das ist tatsächlich der Weg Jesu und der hat ein bisschen auch Leiden und Loslassen mit drin. Und manchmal bedeutet das, wir geben uns rein und es fühlt sich nicht an wie Gewinnen. So, es fühlt sich nicht an wie Fortschritt, sondern Hingabe. Ne? Also wenn Jesus sagt, wenn dir jemand den Mantel nimmt, dann gib ihm auch noch den nächsten Mantel oder geh noch eine zweite Meile mit ihm. So, es ist nicht so, dass ab der zweiten Meile dann alles glänzt und alle dir zu Füßen fallen und sagen so, wow, geiler Weg, den du da vorgehst. Sondern manchmal ist es einfach eine Hingabe über eine ganz lange Zeit. Aber die Erwartung ist, dass dann irgendwas im Verborgenen transformiert wird. Ja? Jesus erklärt das Reich anhand von einem Senfkorn, was ganz Kleines, das alles so ein bisschen unterwandert und irgendwann ist es die größte Pflanze so. Aber es dauert eine Weile. Also es ist nicht immer so selbst belohnend in dem eigenen Moment, in dieser Woche, in diesem Monat oder in diesem Jahr, sondern eine Hingabe, die über die Zeit die Welt transformiert. Braucht Geduld und es braucht wirklich Glauben, dass es der Faktor X ist, nämlich Gott, der die Dinge zusammenwebt und die Opfer sieht und die Hingabe sieht und da was sieht. Und manchmal gibt es auch Chakalaka-Momente, wo du dann rauskommst und sagst so, ah, heute habe ich eine Gott-Story, die kann ich erzählen und alle sagen, wie cool von dir. So. Aber man weiß es nicht.
Wenn wir uns dazu entscheiden, am Reich Gottes teilnehmen zu wollen und mitmachen zu wollen, was müssen wir dann hinter uns lassen? Was müssen wir dafür aufgeben?
Oh, ganz viel. Zum Beispiel die Komfortzone. So. Also komfortabel ist häufig, man denkt immer, der Heilige Geist wohnt in der Komfortzone. tut er auch ab und zu. Und er bringt Komfort, aber oft ist es auch an Rande der Komfortzone oder darüber hinaus zu gehen. So, ne? Also Jesus sagt seinen 72 Jüngern das erste Mal, als er sie raussendet in Lukas 10.
72?
Ja, genau. Also er hatte ja 12 Jünger, der innere Kern, und dann gab es 72, so the Hood sozusagen, die mit dabei waren. Und dann sendet er die raus. Und dann gibt er ihnen Anweisungen. Sagt immer zu zweit, nichts mitnehmen, nicht kompliziert machen. Und dann gibt er dieses Beispiel. Ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Weiß nicht, ob du schon mal einen Wolf gesehen hast. In Game of Thrones gibt es einen Wolf, der bringt alle um irgendwie. Es sind Megatiere, so. Das letzte Mal, wo ich einen Wolf gesehen habe. Ich habe zum Glück im richtigen Leben noch nie einen Wolf gesehen.
Ein Zoo.
Ich glaube, ein Wolf ist so eine Mischung zwischen einem Hund und einem Löwe. So. Also es sind starke Tiere und auch echt gefährlich. Und Jesus sagt, schau mal da raus aus dem Fenster. Das ist eine Wolfsherde. 10 Wölfe, 20 Wölfe. Und du bist ein Schaf. Du sollst gehen ohne Rüstung, ohne Panzer, ohne Helm, ohne Abwehrmechanismen. Und dann kommt er neben dich und sagt, Schaf, siehst du die da? Los! Das ist deine Bestimmung so. Also kostet schon einiges, sich darauf zu verlassen, loszugehen, schutzlos zu sein, in ein Umfeld zu gehen, das ab und zu feindlich ist, bedrohlich oder was. Und zu sagen, ich gehe da jetzt hin, weil Gott mich gerufen hat. So. Was kostet uns das tendenziell mal alles so? Ja.
Und dann sagt Jesus noch, wir sollen zu den Leuten gehen und essen, was sie uns vorsetzen. Also das stelle ich mir in unserer Zeit extrem schwierig vor, wenn ein Vegetarier in ein Haus kommt und die setzen ihm ein Steak vor.
Wurstsalat.
Wurstsalat. Und Jesus sagt, aus Respekt und Liebe zu den Menschen, esst, was sie euch vorsetzen. Der, der laktoseintolerant ist und all die Dinge, mag jetzt witzig klingen, aber der Grundgedanke ist, geht zu den Leuten und dient ihnen. Geht zu ihnen und esst, sitzt mit ihnen zusammen. Beim Essen geschieht ja ganz oft Transformation. Zachäus, der isst mit Jesus und nachher sagt er, und jetzt gebe ich mein ganzes Geld und einen Großteil meines Geldes weg. Weil irgendwie beim Essen ist Transformation passiert. Deshalb heißt der ETG auch Essen, Trinken, Gottmomente. Weil beim Essen und Trinken gibt es Gottmomente. Und was auch passiert, was ich auch erlebt habe und immer wieder erlebe, dass Dinge, also wer mit Gott lebt, dass wir Dinge wie neu sehen lernen. Ganz neu sehen lernen. Wir wohnen am Bodensee und man isst Bodenseeäpfel. Normal. Und eines Tages habe ich in einen Bodenseeapfel gebissen und es war wie eine Explosion der Sinne. Ein Elster, mild, säuerlich. Und es hat mich so berührt, weil ich die kreative Schöpfungskraft Gottes darin gesehen habe. Und seit dort esse ich Bodenseeäpfel anders, auch andere, weil da irgendwas in mir passiert ist. Auf einmal sieht man die Dinge neu, die schon immer da sind. Rudolf Born hat mal gesagt, er hat Kartoffeln gegessen, ein Schweizer ist Rudolf Born, Theologe, und er hat gesagt, und er hat eine Kartoffel geschält und sie hat goldgelb geleuchtet. Und es war für ihn, ab dem Tag war die Kartoffel das Gold aus der Erde, das man isst. Man sieht die Dinge völlig neu. Auch das gehört dazu, wenn man mit Gott lebt. Jesus sagt, wer nicht wiedergeboren ist aus Wasser und Geist, der kann das Reich Gottes nicht sehen. Der sieht Gott nicht am Werk. Der läuft wie blind durch die Gegend. Aber Gott ist am Werk, in der Kartoffel, im Bodenseeapfel, im Nachbarn. Er ist am Werk. Wir brauchen nur geöffnete Augen. Das ist eine völlig neue Perspektive. So sind wir in die Welt gesandt, der Welt die Augen zu öffnen für die Schönheit Gottes und die Schönheit des Glaubens. Du liest ja gerade Eden Culture von Johannes Hartl. Geht ja in diese Richtung.
Gerne auf deine Frage noch, was kostet das oder was braucht es? Wo Jesus sagt, hey, das Reich Gottes ist gekommen, sagt er, kehrt um und macht mit. Ne? Also lasst euch darauf ein. Im Prinzip, ich glaube, für jeden von uns heutzutage ist die Herausforderung, dass wir Christentum, Gott, Geistlichkeit nicht nur als ein Add-on für unser Leben sehen. Also wir machen halt unser Ding und jetzt sind wir ein bisschen geistlich so, geben vielleicht auch ein bisschen Geld hier und da, machen hier oder da mal einen Aushilfsjob oder so, sondern dass unser ganzes Leben sich einrichtet auf diese Agenda. Also dass wir entsprechend unsere Zeit anders verbringen, dass wir unsere Prioritäten anders setzen, dass wir andere Art von Beziehung eingehen. Also nicht nur unserer Nase nachlaufen und unser Ding durchziehen, sondern dass wir uns diktieren lassen, was jetzt wichtig ist. Und ich glaube zum Beispiel für euch als junge Menschen ist es total die Herausforderung zu sagen, das ist mein Ding. Weil ihr habt alle FOMO und wisst nicht genau, für was ihr euch entscheiden sollt. Und es gibt so viele Möglichkeiten.
Willst du den Begriff vielleicht kurz erklären?
Also, erklär du ihn doch mal.
Also FOMO steht als Abkürzung für die Fear of Missing Out. Also die Angst, etwas zu verpassen, bei irgendwas nicht mit dabei zu sein. Keine Ahnung, wenn man jetzt zwei Möglichkeiten hat, irgendwo hinzugehen und sich für eine Sache entscheiden muss, dann die Angst, bei der anderen Sache dann nicht dabei zu sein und da was nicht mitzubekommen, was eigentlich vielleicht voll cool wäre.
Und zu was führt das im Praktischen?
Dass man dann wahrscheinlich letztendlich nichts macht oder eigentlich gar nichts genießen kann, wo man gerade ist, weil man sich nur Sorgen darüber macht, wo man gerade nicht ist.
Also ihr seid in eine Welt geboren mit 1000 Möglichkeiten und da freuen wir uns total, dass ihr so viele Möglichkeiten habt. Aber genau, man tut manchmal schwer, wirklich sich für irgendwas zu entscheiden, ein Profil zu bilden und so weiter. Und ich glaube, die Einladung von Jesus speziell für euch ist, zuerst das Reich Gottes zu suchen und zu sagen, das ist mein Kernding und alles andere sortiert sich darum. Wie ich mit meinem Handy rumdattel, welche Beziehungen ich habe und so weiter, wie ich Entscheidungen treffe rund um Beziehungen, um Beruf und solche Dinge. Ich glaube, das kostet es, zu sagen, das ist die Prio und von daher lasse ich mich leiten, so. Dann, glaube ich, wächst die Chance total, dass du viele Momente erlebst, wo du ein Teil von Reich Gottes bist, wo du Reich Gottes auslebst und wo du es auch wahrnimmst und wo Segen durch dich fließt. Ich glaube, da, wo wir es, sag ich mal, uns ab und zu mal sonntags anstrengen, inspiriert zu sein, da ist auch okay. So, man spürt auch mal was von Gott vielleicht oder so, aber ich glaube, da fährt der Zug meistens an uns vorbei. Ich glaube, was es uns kostet, ist wirklich diese Hinwendung zu dieser Prio und zu sagen, das ist mein Ding. So, in allererster Linie sehe ich mich mal als Missionar. Ich sehe mich als jemand, der gesandt ist von Gott in diese Welt, um Gutes zu tun. Das ist mein Hauptding. Und die anderen Dinge, da mache ich halt noch einen Job nebenher. Oder dann habe ich halt noch eine Beziehung, die da mit reinspielt. Aber das ist quasi der Kern meines Wesens, dass ich ein Gesandter bin von Gott in meine Zeit, in mein Umfeld, um hier Salz und Licht zu sein.
Aber wie suche ich das Königreich Gottes? Weil du sagst, man kann ja nicht einfach mit einem Fernglas irgendwie im Himmel rumsuchen und dann findet man es da. So, weil es ist ja kein Ort.
Ja, genau. Es ist eine Aktivität und es ist ein Einflussbereich. Ne? Also das Reich Gottes ist da. Da wo ein weltliches Reich ist da, wo irgendjemand was zu sagen hat. Ne? Wenn du ins englische Königreich gehst, dann hat tendenziell der britische König was zu sagen, obwohl der nicht viel sagt. Aber es ist sein, er hat es delegiert, ne, ans Parlament quasi, und die machen dann ihre Dinger so. Aber ein Königreich ist erstmal, wo es einen König gibt, das ist Gott in diesem Fall, und wo er sagt, wo es lang geht. Ja? Und das passiert durch seinen Geist, du nimmst es wahr, dadurch, wie du ihn wahrnimmst und da mitmachst. Aber es ist eine Suche, also such das Reich Gottes, es ist nicht ein Zustand, es ist nicht eine Entscheidung, sondern es ist ein permanentes Augenoffenhalten, um da mitzumachen. Ja, und ich glaube, das ist der Lernprozess oder wo wir uns reingeben können, wachsam zu sein, was passiert in unserem Umfeld. Das kann man einzeln machen, indem man betet, reflektiert, Bibel liest, irgendwie fragt. Aber man kann das auch gemeinsam machen. Deswegen bist du auch nicht allein, sondern ich bin in deinem Leben, kann dir helfen, ein bisschen das eine oder andere zu sehen. Du bist in der Jugi, da sind andere, ihr könnt euch gemeinsam unterhalten, wo ist Gott gerade am Wirken, und quasi diese Perspektive entwickeln und da reingehen. Und dann erlebt man mehr und mehr, wie man Teil dieses Stroms wird, dieses Gesandtseins, und wie man Gefäß ist seiner Liebe.
Es geht ja letztendlich darum, in allen Bereichen des Lebens aus der Beziehung zu Gott zu leben, nicht verkrampft und engstirnig, aber seine Gedanken leben. Wenn dich jemand beleidigt, ist klar, Vergebung ist dran. Wenn es darum geht, die Wahrheit zu sagen oder nicht, ist klar, man sagt die Wahrheit und so weiter. Treue, all die Werte, einfach zu leben dort, wo ich bin, das wäre, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dort, wo ihr lebt, trachtet danach, so zu leben, wie es Gott will. Das ist eine Entscheidung. Und deshalb brauchen wir einander auch, denn die Welt, du schaust so kritisch, ist das nicht verständlich?
Ich habe gerade nachgedacht, wie man das so rüberbringt, ohne dass man, also wo die Grenze ist zwischen so leidenschaftlich oder so aufzwängend. Mhm. Weil irgendwie habe ich gerade so drüber nachgedacht, wenn ich das verbreiten will, ich habe das auch manchmal in der Klasse, dass ich manchmal mit Leuten drüber diskutiere über sowas. Und dann habe ich mir gerade die Frage gestellt, wo da die Grenze ist, wo noch eine gute Leidenschaft ist, wo sich auch Leute von anstecken lassen oder wo ich dann einfach irgendwann wütend werde und sage.
Und sie so, schüttel und ihnen sage, dass ich sie liebe. Und Gott.
Radikal.
Würge. Ich greif's endlich.
Also da würde ich dir empfehlen, das nicht zu schnell zu gut machen zu wollen, sondern einfach mal rauszuhauen. So. Also heutzutage haut eh jeder allen möglichen Scheiß raus. So. Von daher kann man auch mal einen für Jesus raushauen. Wenn man merkt, dass man Leute frustriert oder so, dann soll man auch ein bisschen wieder so normal werden oder ein bisschen runterkommen. Aber die Grenze finden ist sicherlich gut, ist ein gutes Anliegen, aber ich würde mich nicht davon dominieren oder beschneiden lassen, sondern deinem Herz nachgehen, leidenschaftlich leben, wenn das aus einer Motivation des Segens und so weiter gemacht wird und nicht zu dominieren oder so, dann wird es meistens gut. Weil ich glaube, es gehört schon auch Mut dazu und auch eine Bereitschaft, sich ab und zu zum Spacken zu machen. Wie gesagt, das kann auch komisch werden, aber ich glaube, wenn du Freunde hast und die dir ab und zu auch mal Tacheles reden können, dann die holen dich auch wieder runter und du wirst wieder eingenordet. Ich finde, in der Summe sind wir eigentlich als Christen oft zu brav und zu halbherzig in den Dingen drin. So, ich denke, wir dürfen und sollten uns in unserer Zeit zeigen und diese Welt daran erinnern, dass es einen König gibt, der schon regiert. Also der die Dinge im Griff hat und der sie gut zusammenführt. Weil wie sollen Leute das glauben oder verstehen, wenn es ihnen niemand mal sagt oder verkörpert und auch benennt? Also ich glaube, Jesaja hat so diese Stelle, wo es heißt, wie lieblich auf den Bergen sind die Füße derer, die verkünden, euer Gott regiert, unser Gott regiert. Also Jesaja ist Prophet, erinnert das Volk daran, dass eigentlich die Sternstunde und der Supermoment ist, wenn irgendjemand kommt, der sagt, Gott regiert. So. Ja, und das ist, wo Paulus dann im Römerbrief drauf eingeht und sagt, wie können sie glauben, wenn nicht gepredigt wird, wenn sie ihnen jemand erklärt. So. Aber diese Stelle in Jesaja, um da nochmal kurz drauf zu gehen, Jesaja erinnert das Volk Israel, wie lieblich sind die, die vom Berg kommen und sagen, euer Gott regiert. Zwei Dinge. Das Volk Israel war damals in Babylon in der Gefangenschaft, also in suboptimalen Situationen. Plan B. Ja, die wollten ja im verheißenen Land sein, haben da ab und zu das nicht so ganz auf die Reihe gekriegt und wurden verschleppt in ein anderes Land. So. Ja, also das ist wie wenn wir Deutsche irgendwie in Holland wären oder sonst was. Also irgendwie, das passt nicht so. Du bist nicht da, wo du eigentlich sein sollst. Und Gott hat es zugesagt, du sollst da sein. Ja. Also du bist in einer kompletten, gedemütigten Situation, wo eigentlich gar nichts in deine Richtung läuft. Und da kommt der Prophet und sagt, bang, wenn das passiert, in Babylon gab es nicht so viele Berge. Das war ja im Irak so. Das war eher Flachland, eher wie Holland. So, ne? Was waren eigentlich die Orte, wo Berge waren? Auf den Bergen, da wurden die anderen Götter verehrt. Also da gab es Baal-Worship und sonstige Dinge. Jemand, der von da kommt, also von den Orten, die eigentlich total gottunfreundlich sind und dort verkündet, euer Gott regiert, das sind die Sternstunden. Ja? Im Modernen wäre das Leute, die nach Brüssel gehen und verkünden, euer Gott regiert. Leute, die nach Frankfurt in die Deutsche Bank auf die Chefetage gehen und sagen, euer Gott regiert. Also die Orte, die eigentlich gar nicht gottfreundlich sind, die dort erklären und verkünden, Gott regiert. Obwohl das ganze Umfeld eigentlich komplett gegenläufig ist und komplett negativ ist. Also was ich damit sagen will, ist, das Verkünden, dass Gott regiert, dass er der Herrscher der Welt ist und so weiter, ist die Kernaufgabe von Gottes Volk. Wir sind dafür da, um die Welt dran zu erinnern, Gott hat es im Griff, Gott führt es zusammen und Gott macht die Dinge gut. Und das vor allem auch in einem Setting, das nicht sehr religionsfreundlich ist oder das nicht jemand einlädt und sagt, bitte erzähl's uns, sondern das dort immer wieder auch benennt, durch Taten, aber auch durch Worte und sagt, hey, Leute, es gibt einen Chef und der Chef heißt Jesus und der führt die Dinge zusammen.
Es erinnert mich an diese eine Bibelstelle. Ich weiß nicht, wo die steht, aber es gibt ja auch irgendwo so eine Bibelstelle, wo Gott sagt, freut euch, wenn die Leute euch schlagen wegen eurem Glauben. So, ich kann den genauen Wortlaut jetzt nicht. Aber das erinnert mich jetzt auch gerade daran, weil ich hatte auch mal so eine Situation, wo Gott so indirekt zu mir gesagt hat, dass ich vor meiner Klasse eben sagen, einladen soll zu meiner Taufe. Und wir haben auch eine Satanistin in unserer Klasse. Und da war mir schon klar, da kommt Widerstand.
Ja.
Und hätte ich halt jetzt zum Beispiel in der Jugi eingeladen zu meiner Taufe, wäre ja, toll. Ja. Wäre kein Widerstand gekommen und dann hätte ich mich danach auch nicht so, weiß nicht, so super gefühlt. Aber dann in der Klasse habe ich es halt verkündet und wurde halt erstmal ausgelacht. Und so wurden Witze über mich gemacht und so. Mhm. Und selbst der Lehrer hat halt mitgemacht. Mhm. Und dann im Nachhinein ist aber einer gekommen zu meiner Taufe, der jetzt in seinem Freundeskreis richtig zu so einem Licht geworden ist und auch die da das weitergibt. Und ich habe mich irgendwie dann im Nachhinein auch so richtig stark gefühlt, so ich habe es durchgezogen, so ja. Richtig nice.
Und ich finde oft ist es genau diese Dynamik zwischen sich komplett schwach fühlen und dann aber trotzdem manchmal bestätigt werden und sich auch stark fühlen. Also so eine interessante Heiß-Kalt-Dynamik. Ne? Also man geht so ein bisschen aufs Eis, eben wie Schafe mitten unter Wölfe so und dann auf einmal ist es eine interessante Dynamik. Ja. Meine Leidenschaft in diesem Thema ist, ich glaube, wie gesagt, es ist das Best-Kept-Secret von Jesus, also diese Botschaft vom Reich Gottes, über die wird nicht so viel geredet, wie es eigentlich Jesus gemacht hat. Der hat quasi primär darüber geredet. Ja. Der hat angefangen damit, Markus 1 habe ich schon erzählt, die ganzen Gleichnisse, alles war immer über das Reich Gottes. Ich meine, darüber hat er geredet. Und dann, er stirbt und nachdem er wieder auferstanden ist, ich weiß nicht, das überliest man manchmal, hat er 6 Wochen mit den Jüngern verbracht. Ne? Also die ersten Begegnungen, die werden erzählt, also beim Fischen und so weiter und dann auf der Straße nach Emmaus, wo er die Leute trifft. Und dann verbringt er 6 Wochen mit denen. Also er macht wieder einen Weg, zieht ein Und dann wird er nach, in den Himmel entrückt. Und dann heißt es, und er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Und das finde ich kompletter krasser Kommentar. Stell dir mal vor, wir alle wohnen 6 Wochen zusammen. Und dann fragt dich jemand, und wie war es in der WG? Ach, wir haben jetzt über das Reich Gottes geredet. Also nicht über dies und jenes und alles so, sondern bang, über dieses Thema so. Nach der Auferstehung findet er es Allerwichtigste, mit den Leuten nochmal zu erklären, was das ganze Ding ist und wie es funktioniert. So. Ja, und bei uns, wie oft hörst du eine Predigt drüber explizit? Wie klar ist es in unserem internen Kompass, was es ist, wie es funktioniert? Echt wenig. Und da finde ich, ist ein Riesenpotenzial. Also da können wir von 0 auf 100 gehen und komplett ein neues Kapitel aufschlagen. Und in der Täuferbewegung war das eben ein Wert, der auch wenig vorkam, der schon da war, irgendwie implizit so, aber so richtig im Sinne von offensiv und der Welt mal zeigen, wo es lang geht und so weiter. Das war bisher, es war eher gekennzeichnet von einer gewissen Passivität. Und wenn wir da die Gänge finden, so uns ein bisschen zu zeigen, Dinge zu verkörpern, mutig zu sein, kreativ zu sein, gegenkulturell zu sein in der Gesellschaft, dann glaube ich, stehen uns viele interessante Begegnungen vor. Manchmal negativ, im Sinne von, wir kriegen Gegenwind, aber ich glaube auch sehr segensreich, weil es ist seine Agenda und sein Auftrag. Und ich habe da total Lust drauf, zu schauen, was wir im Bodenseekreis da alles anstellen können.
Wenn du jetzt sagst, wir gehen da von 0 auf 100, was wäre da so dein erster Schritt, wo du ansetzen würdest?
Da schon schauen, wo ist Gott am Wirken. Weißt, gemeinsam Köpfe zusammenzustecken, beten, auszuwerten. Also es fängt ja nicht damit an, dass wir eine Idee kriegen, sondern Gott ist schon am Wirken. So. Und das zu orten, an welchen Orten passiert schon was. Und ich, auch so aus Gesprächen, ich kriege da schon einiges mit. Und dann uns zu fragen, wie können wir das stärken? Also sowohl einzelne Personen, die das machen, als auch Teamsport draus zu machen. So. Das wäre zum Beispiel für mich auch eine Frage in der Jugi, so. Anstatt nur jeden Freitag cool abzuhängen und sonntags McDonald's zu belagern. So. wo wirkt Gott in eurem Umfeld? Ne? Und wie können wir da mitmachen? Wie können wir das stärken? Wie können wir uns zeigen? Wie können wir irgendwie noch verkörpern und Dinge tun? So. Und dann die verschiedenen Gaben, die wir in der Gemeinde haben, zusammenstecken, um dem zu helfen. Ich habe zum Schluss noch eine kleine Poetry, die ich geschrieben habe. Kann ich damit schließen?
Oh ja, gerne.
Ja.
Das heißt DJ Trinity und geht um Himmel her so. Wir brechen den Rhythmus der Routine, crashen die Party des Alltäglichen mit ungekannten Moves. Es ist wie ein Freestyle in einem Ballsaal, unerwartet, verstörend und jenseits der Komfortzone. Wir lernen neue Schritte in der Choreografie des Lebens, stolpern, fallen, stehen wieder auf. Jeder Fehltritt ein Schritt näher zu Gott. Wir sind Partner im Tanz des Lebens. Versuchen, unseren Herzschlag mit dem Heiligen Geist zu synchronisieren. Manchmal fühlt es sich an wie ein Blindfold-Dance auf einem wackeligen Parkett. Wir bewegen uns im Takt der Liebe Gottes, auch wenn wir manchmal aus dem Rhythmus fallen und über unsere Füße stolpern. Die Bühne ist unser Alltag. Wir führen neue Choreografien in irdischen Clubs auf. Impro mit göttlicher Inspiration. Manchmal enden wir Standing Ovations und manchmal fliegen faule Tomaten. Aber hey, wenigstens stehen wir nicht an der Wand. Die neue Zeit ist angebrochen, flüstern wir atemlos zwischen den Tanzschritten. Gottes Reich ist unter uns. Eine abgefahrene Disco-Kugel, die alles in neuem Glanz erstrahlen lässt. Zu fantastisch? Vielleicht. Aber wann war Glaube jemals gleich meinen Vorurteilen? Wir beten, komm, Heiliger Geist, und meinen, dreh die Musik lauter. Wir sind bereit, uns voll in den Beat zu werfen, auch wenn wir dabei manchmal wie verrückte Spacken aussehen. Wir geben alles auf der Tanzfläche, unser Schweiß, unsere Tränen, unsere wildesten Träumen. In heiligen Momenten, in Beziehungen, mitten in unserem Alltag, überall entdecken wir den Beat, der uns begleitet. Es brennt in uns, mehr von diesem Tanz in unseren Nachbarschaften zu sehen. Wir wirbeln und drehen uns, bis die Grenze zwischen Himmel und Erde verschwimmen. Hört sich zu groß an? Zu verrückt, um wahr zu sein? Wie ein Trip ohne Drogen? Dachten wir auch, mal. Aber jetzt tanzen wir einfach weiter. Denn wenn Gott wirklich ein DJ ist, wer sind wir dann, nicht die ganze Nacht durchzutanzen?